Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, bist du schon nervös?
Ich bin überhaupt nicht nervös, aber ich freue mich, denn die Champions League steht an. Die K.O.-Runden gehen weiter, Viertelfinale mittlerweile, die besten 8 Teams des Kontinents gegeneinander, 2 deutsche Vertreter dabei, darauf spielst du sicherlich auch an, weil ich ja für einen dieser Vertreter etwas Sympathien hege. Und um das Ganze abzurunden, heute in unserer Folge sprechen wir natürlich auch nochmal über den anderen verbliebenen deutschen Vertreter in den europäischen Wettbewerben, denn auch Leverkusen muss gegen West Ham ran in der Europa League, um vielleicht eine bemerkenswerte Saison noch bemerkenswerter zu machen. All das besprechen wir heute nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das, wie immer, unser Vorwort. Und ja, es geht um die K.O.-Runde in der Champions League. Größer wird es ja nicht mehr. Die letzten 8 Mannschaften im Wettbewerb verbleibend. Und wir waren, glaube ich, beide ja nicht ganz so happy mit vielen Ansetzungen im Achtelfinale. Da hätten wir uns 1-2 Kracher mehr gewünscht. Aber es hat natürlich dafür gesorgt, dass ziemlich viele Favoriten weitergekommen sind, weil es wenig direkte Duelle gab. Und das sorgt dafür, dass wir im Viertelfinale wirklich schon dann auch diese Kracher-Duelle haben, die wir uns gewünscht haben. Deswegen kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn ich sage, wenn man sich so die Ansetzung anguckt, dann hat man erstmal von den Namen her Bock auf die Spiele.
Absolut.
Und das gilt vielleicht nicht unbedingt für Bayern München und deren Fans, dass die Bock haben auf die Ansetzung und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen. Denn wir sprechen über Arsenal zu Hause gegen Bayern München. Ein Arsenal, das natürlich weit entfernt von dem Arsenal ist, was man zuletzt vielleicht gegen die Bayern in Erinnerung hatte. Da gab es ja regelmäßig dann Abreibung in Europa. Bayern weit entfernt mittlerweile. Nach gestern steht fest, sprechen wir über den im Moment Tabellenführer der Premier League, der eine herausragende Saison spielt, schon eine starke letzte Saison gespielt hat. Und ein Bayern München, das so weit weg von einem Bayern München ist, was wir kennen, dass mir das ehrlich gesagt mittlerweile schwerfällt, überhaupt noch Bayern-Spiele tippen zu wollen. Weil wenn man eine 2-0-Führung gegen Heidenheim dann auch noch aufgibt, dann muss man sagen, dieses Team ist ziemlich... Also die Eindrücke vom Wochenende natürlich noch frisch. Dieses Team ist ziemlich tot.
Ja, ich mach mir sehr große Sorgen um die Bayern. Ich formuliere es mal so, nicht, dass ich persönlich mich sorge, aber so aus deutscher Sicht, ne, mit deutscher Brille, kann man sich da, glaube ich, schon Sorgen machen vor diesem Spiel. Denn jetzt 2 Niederlagen in der Bundesliga in Folge, zu Hause gegen Dortmund, da gehört ja auch einiges dazu für die Bayern, in München gegen den BVB zu verlieren. Dann haben sie dieses Kunststück, muss man ja fast schon etwas spöttisch sagen, geschafft. Und dann schaffen sie das Kunststück nach 2-0-Führung, komfortabler Führung, in Heidenheim noch dieses Spiel aus der Hand zu geben und sich ja wirklich zu blamieren. Man muss das ja so formulieren. Bei den Bayern sind die Ansprüche einfach nochmal was anderes und da will man die Leistung Heidenheims nicht schmälern, aber ich glaube, das wird wirklich als Blamage aufgenommen. Und dann kommen natürlich 2 solche Niederlagen zur größten Unzeit, dass jetzt der Zug in der Bundesliga abgefahren ist, brauchen wir nicht darüber reden. Das war schon vor diesem Spieltag klar. Wahrscheinlich vielleicht sogar auch vor dem Dortmund-Spiel. Aber mit Blick auf jetzt die Champions League, ne, die Form, das Selbstbewusstsein, dieses Mir san mir, das wir ja immer so leben und auf dem Platz zeigen wollen, da 2 solche Tiefschläge zu kassieren und jetzt auch noch Auswärtsspiel bei Arsenal. Ich mache mir Sorgen um die Bayern.
Ja, vor allen Dingen eben auf der anderen Seite Arsenal in bestechender Form im Moment auch, also lassen eigentlich nichts liegen, haben natürlich gegen Manchester City am Ende das 0-0 mal drin gehabt, aber auch da muss man sagen, zumindest der Matchplan aufgegangen, da haben sie nichts zugelassen. Andererseits sollte man das allerdings nicht unbedingt nur als Grad nehmen, denn Arsenal auch in dieser Liga mit Mannschaften wie Liverpool, wie Manchester City, das Team mit der besten Tordifferenz, mit den meisten Toren, also die können auch auf jeden Fall sich in den Rausch spielen. Arsenal hat gerade auch wenig bis keine richtigen Verletzungssorgen mehr zu beklagen. Die sind gerade wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Also erstmal, wenn wir nicht über Qualität nur reden, sondern vor allen Dingen über Stimmungslage, über Form, ne, dann könnte der Unterschied kaum größer sein vor diesem Duell. Ja. Also da ist wirklich eine große Spannweite zwischen diesen beiden Mannschaften. Und ja, bei den Bayern muss man echt auch sagen, Thomas Tuchel und andere, gerade Tuchel auch, hat vor dem Heidenheim-Spiel wieder gesagt, natürlich geht's immer um was, weil wir haben das anstehende Champions-League-Spiel und wir wollen Signal senden. Und wenn das die Aussage ist, dass der Ansporn ist und du dann dieses Signal sendest, was du da bei Heidenheim gesendet hast, dann fehlt einem natürlich wirklich irgendwann komplett der Glaube, wie das gut ausgehen soll. Es ist wirklich, also du hast den einen Punkt, der es mir immer noch ein bisschen schwer macht, der ist natürlich, gut, wir haben auch schon bessere Gesichter von Bayern gesehen in diesem Jahr und natürlich haben sie in der Champions League sicherlich noch eine andere Motivation, weil es da prinzipiell noch um irgendwas geht. Das ist in der Liga nicht so, das muss man zugestehen. Aber wenn wir uns angeguckt haben, wie das im Moment läuft, wie Bayern sich präsentiert, dann hat man echt das Gefühl, da ist grundlegend in der Mannschaft was ganz schief, während Arsenal wirklich irgendwie den Höhepunkt in der langen Entwicklung mit Mikel Arteta erreicht hat. Und das ist jetzt gerade auch noch auswärts. Ich habe immer noch dieses ganz kleine Gefühl, Mensch, vielleicht sehen wir ein gutes Bayern-Gesicht und dann können sie irgendwie auf Augenhöhe mitspielen. Aber es ist schon, also das ist eine kleine Hoffnung aus deutscher Sicht, an die man sich da klammert.
Ich mache gleich ein paar Hoffnungen. Ein paar kleine, vielleicht größer, aber vorher auf die Form von Arsenal auch mal mit Zahlen angesprochen. Von den letzten 13 Spielen haben sie nur ein einziges verloren und eins unentschieden gespielt. Das verlorene Spiel war in Porto, wo sie ja in der Nachspielzeit dieses Traumtor kassierten zum 0:1. Da waren sie ja übrigens auch wirklich schwach, aber normalerweise endet das ja auch unentschieden, wenn dieser Sonntagsschuss in der Nachspielzeit nicht kommt. Und das andere Spiel, das nicht gewonnen wurde, war das 0:0 bei Man City, wo sie einen klaren Defensivplan hatten und Man City wirklich kaum eine Schusschance überhaupt gestatteten oder eine gute Abschlusschance, wo Man City, das Man City von Pep, wirklich ratlos mit Ball war. Also ein ganz klarer Defensivplan auswärts im Titelkampf, der aufging. Das waren die einzigen beiden Spiele in den letzten 13, die nicht verloren wurden. Also alle anderen 11 wurden gewonnen. Ich lese ein paar Resultate mal vor, die eher wenig Hoffnung machen für die Bayern. 5:0 gegen Crystal Palace, 3:1 gegen Liverpool, 6:0 bei West Ham, 5:0 bei Burnley, 4:1 gegen Newcastle, 6:0 bei Sheffield United. Was haben wir hier noch? Ja, ein 3:0 bei Brighton ist eher so das normale Standardergebnis. Also das ist wirklich bemerkenswert, in welcher Form Arsenal ist. Und die Form hält ja jetzt wirklich über Monate an. Das ist seit 20. Januar hält diese Form eben an mit diesen 13 Spielen und nur einer Niederlage. Ja, für die Bayern kommt dieses Spiel, glaube ich, ein bisschen zur Unzeit, weil die Bayern jetzt eben ihre Form verloren hatten. Die Bayern hatten ja auch eine gute Form vor der Länderspielpause, aber es war eben dieser Break. Danach gab es jetzt die zwei bitteren, peinlichen Niederlagen und Arsenal konnte seine Form konservieren. Ja, ich mache mir Sorgen um die Bayern. Also ich spreche es anders an. Alles andere als ein Sieg von Arsenal wird mich unglaublich überraschen, Julius. Und wie oft sagen wir das in unseren Podcasts hier, wenn wir über die Bayern sprechen? Ich glaube, so eine dieses, Aussage
ja, immer öfter.
Gab's noch nie.
ich sag mal so, der Hauptpunkt, der Bayern vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann in diesem Duell, ist natürlich Harry Kane. Weil der trifft trotzdem eigentlich jedes Spiel und natürlich ist er ein absoluter Weltklasse-Stürmer. Das ändert auch nichts daran, dass die Mannschaft um ihn herum nicht so die Zahlen liefert oder die Leistung liefert. Und natürlich können solche absoluten Weltklasse-Stürmer auch enge K.O.-Spiele entscheiden. Dazu kommt als langjähriger Spurs-Spieler natürlich auch eine persönliche Geschichte mit Arsenal und auch gegen Arsenal immer gut getroffen. Also es wird für ihn nicht komplett ungewohnte Umgebung sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass man darauf hofft, dass Bayern auch zumindest über ihren Ausnahmestürmer, über einen Spieler, der eben entscheidende Momente kreieren kann, auch irgendwie da aufs Scoreboard kommt. Aber ob ein Treffer reicht oder ob das dann eben funktioniert gegen Arsenal, was ja auch eine herausragende Verteidigung spielt. Du hast die Ergebnisse genannt. Da ist man ja auch super unterwegs, gerade super stabil. Das wird abzuwarten sein. Ich finde die Quoten auch dementsprechend halbwegs verständlich. Wir haben so 1,80er auf Arsenal und 4,50er auf Bayern. So ehrlich muss man sein, die Chance, dass Arsenal das gewinnt, ist deutlich, deutlich höher. 1,80er Quoten, wenn man Kombi spielt, auch durchaus möglich. Treffer Harry Kane vielleicht für mich trotzdem Tipp, wenn man irgendwie ein bisschen Hoffnung verbreiten will. Dementsprechend vielleicht auch beide Teams treffen. Da gibt's auch 1,70er bis 1,80er Quoten. Das kann ich mir alles vorstellen und mich gleichzeitig trotzdem so ein bisschen davor bewahren, im Dreiweg zu tippen, weil ich immer noch denke, Mensch, vielleicht sehen wir ja doch noch ein ganz anderes Bayern. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wir haben es gab ganz viele dieser Momente, wo man sagt, da muss man jetzt das Bayern-Gesicht sehen. Ne? Dortmund zu Hause, nach einer Niederlage gegen Dortmund zu Hause, vor einem Champions-League-Spiel. Und das kam einfach nicht mehr raus. Und wenn man ganz ehrlich ist und diese Entwicklung verfolgt und auch weiß, Trainer lame duck und das Ding ist gegessen, dann ist der Arsenal-Tipp hier wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Der ist nicht so schlecht. Arsenal hat auch die beste Abwehr der Premier League mit 24 Gegentreffern in 31 Spielen. Und das ist eine Liga mit Liverpool und Man City, ne? Die auch nicht so schlecht sind und da auch noch die beste Abwehr haben und den besten Sturm übrigens. Aktuell 3 Tore besser als Liverpool. Absolut bemerkenswert, ne? Das ist schon wirklich, ja, sehr, sehr erstaunlich. Zweitbeste Heimmannschaft sind sie auch. Erst eine Heimniederlage in 15 Spielen. Premier League, ja. Ist nicht Champions League, ist schon klar. Aber nur um das mal zu verdeutlichen, wie gut Arsenal in der Saison ist. Ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen unter, weil sie eben in der Champions League nicht dieser Name sind, nicht mehr dieser Name sind, der sie vielleicht mal waren oder zumindest, ja, sind sie in der Champions League ja seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr dabei gewesen. Und deswegen könnte man Arsenal so einfach vom Namen her ein bisschen unterschätzen. Ne? Wenn jetzt Bayern bei Real Madrid spielen würde oder auch bei Man City oder von mir aus auch bei Barcelona, auch wenn die letzten Jahre Probleme hatten, gehst du nochmal vielleicht anders ran, weil dieser Name so groß ist des Vereins. Bei Arsenal ist das ja nicht mehr gegeben, weil sie ja so lange nicht mehr in der Champions League vertreten waren. Vor allem nicht in den K.O.-Runden. Erstmals seit 2009, 2010 steht Arsenal immer wieder im Viertelfinale. Das ist schon bemerkenswert, wie lange sie da nicht mehr waren. Und ich habe es ja auch angesprochen, dass sie ja auch nicht so schillernd, ihre Historie so schillernd im Wettbewerb ja auch nicht ist. Sie waren nämlich 7-mal im Viertelfinale und haben davon nur 2-mal das Halbfinale erreicht. Also wir sind hier jetzt schon beim Hoffnungsschimmer angekommen, den ich ja angeteasert hatte für die Bayern. Premier League ist das eine. Vielleicht gibt es so ein bisschen, ja, Nervosität, Unsicherheit bei Arsenal, weil das jetzt eben die große Bühne ist und nicht Brentford und Brighton und wie sie alle heißen, sondern
Ja.
eben Bayern in der Champions League.
Ja, also kann man zumindest ja nochmal einhaken, dass sie sich gegen Porto in beiden Spielen schwer getan haben und das nicht ganz
Ganz
das
genau.
Premier League Arsenal war, ne?
Ganz
Aber
genau.
ich glaube, man kann den Strich drunter machen und hier sagen, irgendwie ist die Qualität bei Bayern sicherlich noch da, um hier mitzuspielen, aber für uns beide wäre es schon eine Überraschung, wenn dieser Turnaround jetzt kommt nach den letzten Leistungen, ne?
Für uns beide wäre es überraschend, aber ein Stat habe ich noch hinten raus. Die Bayern haben nur eines ihrer letzten 6 Auswärtsspiele gegen englische Mannschaften verloren. Das war letztes Jahr bei City in London. Gegen Arsenal, die Spurs und Chelsea gewannen die Bayern die letzten 3 Auswärtsspiele mit einem Score von 15 zu 3. Also historisch gesehen fühlt sich Bayern in London wohl, in England auch, in den letzten Spielen. Alleine uns fällt der Glaube, dass das so weitergehen wird. Also die Statistik, fand ich, sollte man erwähnen, weil die durchaus bemerkenswert ist. Und unterschätzen wollen wir die Bayern auch nicht. Aber Stand jetzt ist Arsenal wesentlich formstärker und die Bayern kommen als Krisenbayern daher. Und deswegen tippe ich auf den Arsenal-Sieg ja, zu den Quoten, die du genannt hast. Ne? 1,76 im Schnitt ist ja auch gar nicht eine so schlechte Quote. Und ganz ehrlich, mutiger Tipp, Julius, Handicap-Sieg Arsenal für jeden, der denkt, das geht vielleicht richtig in die Hose für die Bayern.
Ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Das zweite Spiel am Dienstagabend ist von den Ansetzungen her auch ein Klassiker und quasi das Bayern München der Champions League ist beteiligt, nämlich Real Madrid. Die empfangen Manchester City, Hinspiel im Bernabeu. Hätten sie sich vielleicht sogar so ein bisschen anders gewünscht, weil ich glaube, so von der Aufteilung her hätte Real vielleicht lieber das Rückspiel gehabt, wo man dann alles klar machen kann oder ein bisschen was gut machen kann, wenn das Hinspiel nicht so läuft, wie auch immer. Nun ist es so, Manchester City, Pep Guardiola kommen nach Madrid, und ja, es ist ein Duell großer Namen und tatsächlich für mich auch ein Duell, wo du für beide Mannschaften durchaus ein Case machen kannst. City ist nicht ganz so dominant wie im letzten Jahr, muss man sagen. Also es gab natürlich Spiele und Aufeinandertreffen auch zwischen Real und City, wo du gesehen hast, Mensch, City ist schon deutlich besser, was das Gesamtmannschaftliche angeht. Diese Saison tun sich ein bisschen mehr schwer, richtig Drive reinzukriegen, tun sich ein bisschen schwerer, auch Tore zu erzielen gegen Mannschaften, die gut verteidigen, ne? Also Haaland trifft nicht mehr ganz so zielstrebig. Sie sind aber auch gleichzeitig nicht mehr ganz so fluide im Angriff, dass sie dann doch immer hinter die Ketten kommen, immer ihre Chancen kreieren. Deswegen City ist für mich nicht ganz so bedrohlich, muss ich ehrlich sagen, wie in vorangegangenen Jahren. Aber sie sind immer noch eine sehr gute Fußballmannschaft. Und Real Madrid ist ja, vor allen Dingen eine Mannschaft aus sehr guten Fußballern, würde ich sagen. Deswegen ist für mich ein spannendes Aufeinandertreffen. Die Namen klingen groß und für mich ist es tatsächlich auch jetzt noch schwer hervorzusagen, wer da wirklich weiterkommen könnte.
Ja, die Mannschaften gehen übrigens mit verschiedenen Ausgangslagen in dieses Spiel. Denn in Spanien, das betrifft natürlich dann Atletico und Barça auch, über die wir gleich sprechen, in Spanien war die Copa del Rey am Wochenende das Finale und die Liga pausierte, heißt, Die drei spanischen Mannschaften hatten 9 bis 10 Tage Pause bis zu diesem Champions League-Spiel, konnten sich also ausruhen, während Man City in dem speziellen Fall schon letzte Woche eine englische Woche hat, die ja jetzt auch weitergeht. Also City hat jetzt in, was waren es dann, 10 Tagen 4 Spiele mit diesem Real City Duell und Real Madrid hatte 9 oder 10 Tage Pause, um sich wirklich nur in aller Ruhe auf Man City vorbereiten zu können. Das ist so eine kleine, ja, eine andere Ausgangslage natürlich. Jetzt kann man philosophieren, was ist besser, Pause haben 10 Tage und da vielleicht ein bisschen den Rhythmus verlieren, während die anderen im Rhythmus bleiben und auch Selbstvertrauen tanken. Ne? City hat ja zuletzt beide Spiele gewonnen gegen Aston Villa und Crystal Palace mit jeweils 4 Toren. Gleichzeitig hast du aber natürlich eine körperliche Belastung. Ne? Hier mal ein Wehwehchen, da tritt dir vielleicht jemand auf den Zeh und das dauert 2, 3 Tage, bis es ausheilt. Also das habe ich nur mal angesprochen als Ausgangslage, sehr interessant. Ist die lange Pause der Vorteil oder ist die hohe Belastung der Nachteil oder hebt sich's gegenseitig auf? Kann man so oder so sehen. Ja, das nur zu dem Punkt. Ansonsten bin ich irgendwie bei dir. Ich bin auch nicht ganz so, ja, erschrocken vor Man City. Also nicht so furcht. Sie sind nicht so furchteinflößend wie vielleicht in den letzten Jahren. Aber unterschätzen sollte man sie auch nie, denn 4 Tore können sie trotzdem immer machen, auch in Saisons, wenn sie nicht so gut sind, wie ja zuletzt gegen Aston Villa und Crystal Palace gezeigt, ne?
Ja, natürlich. Also City kann immer auch eine Wucht entwickeln, aber jetzt gerade auch hier im Bernabeu, also ist vielleicht auch ein Spiel, wo man sagt, das entscheidet sich, wer zu Hause höher gewinnt oder das bessere Ergebnis einfährt. Ich würde auch nicht sagen, dass Real Madrid hier unbedingt gewinnen muss. Ich sehe sie aber schon in der Lage mitzuspielen. Und ich muss ehrlich sagen, was ich hier einen spannenden Tipp finde, ist die doppelte Chance auf Real Madrid, weil du immer noch mit Real holt mindestens einen Unentschieden in der Champions League bis zu 1,60er Quoten bekommst. Das ist eine super Quote noch für einen Kombischein, wenn du diesen Champions League Spieltag tippst. Und zu sagen, Real Madrid verliert in der Champions League nicht zu Hause in Madrid, das ist wahrscheinlich einer der Tipps, die sehr selten schiefgegangen sind in der Geschichte dieses Wettbewerbs, ne? Und ich glaube schon, sie können das irgendwie mitspielen und dann finde ich diesen Tipp tatsächlich in dieser Kombi echt nicht uninteressant.
Der ist echt nicht uninteressant, vor allem vom Bauchgefühl her, unabhängig von hier den Quoten auf diesen Tipp, wäre ich der Meinung gewesen, Man City gewinnt nicht bei Real Madrid. Kann ich mir nicht vorstellen, sie haben ja letztes Jahr, wo sie wirklich wesentlich beeindruckender war und für mich die ganz klar beste Mannschaft im Wettbewerb waren letztes Jahr in der Champions League, haben sie ja auch bei Real nicht gewonnen und lagen ja auch hinten und dann ein De Bruyne-Traumtor hat zum 1-1 geführt. Im Rückspiel, ne, haben sie Real dann demontiert und das könnte ich mir generell vom Matchup auch vorstellen, dass man sagt, im Bernabeu wird es wieder schwer, vielleicht schafft City ein Unentschieden, ist damit dann auch nicht unzufrieden, weil sie wissen, zu Hause im eigenen Stadion können sie jede Mannschaft an die Wand spielen und auseinandernehmen, auch wenn sie es zuletzt eben nicht zeigt in der Saison. Ne? Siehe Arsenal, siehe Liverpool zu Hause, konnte ja auch nicht gewonnen werden. Aber so generell von der Ausgangslage kann ich mir vorstellen, dass dieses Spiel schwer wird und City holt vielleicht das Remis und ist damit zufrieden, weil sie wissen, im Rückspiel haben wir diese Wucht und diese Klasse zu Hause Real auseinanderzunehmen. Gleichzeitig aus Real Madrid Sicht muss der Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen, weil Rückspiel eben bei Man City. Ich wäre anderer Meinung, wenn es andersrum wäre, dann könntest du auch sagen, im Bernabeu, ne, diese magischen Nächte in den Rückspielen, man weiß es ja aus der Champions League Siegersaison, wo sie City und PSG jeweils in der Nachspielzeit oder Verlängerung da niedergerungen haben durch epische Schlachten. Das im Rückspiel im Bernabeu vorstellbar. Aber Rückspiel bei Man City wird schwer, deswegen muss Real hier auf den Sieg gehen. 2,80er, 2,90er Quoten übrigens, sehr, sehr spannende Quoten auf Real Madrid. Wer glaubt, dass der Sieg möglich ist, ja, heißt ja nicht, dass City ausscheiden wird. Ne? Also ein Real 2-1 im Hinspiel, sage ich jetzt mal, und im Rückspiel kann ja City trotzdem dann seine Wucht entwickeln.
Ich glaube auch, dass an einem Tag, wo Real vielleicht auch dann eben durch den Heimvorteil und dieses Selbstbewusstsein, dass es eine Mannschaft ist, der City ganz gut liegen könnte, ne? Weil Real Madrid braucht nicht immer unbedingt viel Ballbesitz, die können damit leben, auch mal abzuwarten, die können damit leben, auf ihre Umschaltmomente zu setzen und haben eben dann genau die Klasse, um weh zu tun und dann reibt sich City so ein bisschen auf, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, deswegen glaube ich schon, dieses Matchup ist jetzt auch nicht das allerbeste, was City hätte treffen können von der Spielart her, ne?
Ja, wenn du, völlig richtig, wenn du, sorry, Vinicius hast als Umschaltspieler und du hast Toni Kroos im Mittelfeld unter anderem oder später Modric, der ja auch schon, glanzvolle Momente auch im Spätherbst seine Karriere hat, da reicht ja auch wenig Ballbesitz, um dann ja, Umschaltmomente zu haben gegen City, die gern den Ball haben, die hochstehen werden, aber die eben in der Saison nicht immer brillierten, weder mit Ball noch gegen den Ball. Vor allem in einigen Topspielen, die ich so gesehen habe, dachte ich mir, das sieht ein bisschen geerdeter aus als sonst. Deswegen, ich bin da grundsätzlich bei dir und nochmal, mein Tipp ist, City wird dieses Spiel nicht gewinnen und dann ist ja der Tipp logischerweise, folgerichtigerweise, 1x doppelte Chance, 1,60er Quoten für einen Champions League Kombischein ist das keine schlechte Sache. Also die 92er Quoten auf Real Madrid, ich sag's ganz ehrlich, die locken mich ein bisschen schon, Julius, ein bisschen schon. Es ist immer schwer, du weißt es, gegen City zu tippen. Man liegt da oft falsch mit, die verlieren einfach in der Regel
Ja,
nie,
aber in der
aber
Champions League und zu Hause auf Real Madrid tippen ist auch nicht der am weitesten hergeholte Tipp. Und das für natürlich
richtig.
sehr, sehr lukrative Quoten. Kann spannend sein. Sicherlich ein Restrisiko da, aber klar, ich kann es nachvollziehen. Lass uns mal weitergehen zum Mittwoch. Wir bleiben da nämlich direkt in Madrid. Sehe ich auch interessant, dass diese Ansetzung so möglich waren. Dass dann am Folgetag direkt noch ein Champions-League-Spiel in Madrid stattfindet, diesmal bei Atletico. Und da kommt der zweite deutsche Vertreter ins Spiel, der BVB, der natürlich jetzt am Wochenende wieder 0:1 verloren hat im Spitzenspiel gegen Stuttgart. Allerdings, ich finde, größtenteils vom Auftreten und der Leistung her eher an den positiven Eindruck aus München anschließen konnte, auch wenn es am Ende eben das Ergebnis nicht war. Es ist aus deutscher Sicht, finde ich, ein sehr spannendes Duell, weil wirklich auf Augenhöhe, so wie Bayern gerade drauf ist, hat man ja echt ein bisschen Angst um sie. Und dann muss ich sagen, bei diesem Duell kann man eher sagen, Mensch, vielleicht bleibt ein deutscher Vertreter auch im Halbfinale dabei, wenn alles gut läuft. Also ich bin sehr, sehr gespannt hier auch, weil ich sehe die Mannschaften dicht beieinander und ähnlich wie bei vielen Spielen, wie wir es oft schon besprochen haben, auch viel Heimvorteil, wer spielt wann wo, kann hier eine wichtige Rolle spielen. Und der BVB hat eben das Rückspiel, was ihnen vielleicht gelegen kommt in diesem Aufeinandertreffen.
Absolut 100% unterschreibe ich voll. Das Rückspiel zu Hause haben ist ein ganz großer Trumpf in Spielen, die meiner Meinung nach, oder in diesen beiden Spielen, die meiner Meinung nach auf Augenhöhe stattfinden. 50-50-Duell, beide Mannschaften sind manchmal ein bisschen Wundertüten, vor allem in Auswärtsspielen, wo sie, sorry, nicht ganz so konstant sind. Also Atletico hat jetzt zuletzt endlich den kleinen Auswärtsflug gebrochen und wie gesagt, es ist 10 Tage her, ist ein bisschen her, ist mal nicht mal der jüngste Eindruck, aber endlich bei Villarreal auswärts gewonnen konnte in der irgendwas 88. Minute plus minus. Und das war auch nicht verdient. Davor hatten sie 6 Auswärtsspiele in Folge nicht mehr gewonnen. Ich glaube, 5 davon verloren, inklusive Champions League. Wenn du das allein das siehst als BVB und du weißt, das ist ein Duell auf Augenhöhe, da können wir weiterkommen und wir haben unser Rückspiel zu Hause, wir haben das Faustpfand, wir haben da den Joker, dann kann sich da schon eine Wucht entwickeln, dass du sagst, das ist ein, ja, wie gesagt, ein Vorteil. Man hat es ja auch bei Atletico Inter gesehen. Rückspiel zu Hause, da kann die Fans können dann nochmal Kräfte freisetzen bei einer Mannschaft. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass Atletico nach einem 0-1 bei Inter, die seit September nicht mehr verloren hatten, dass sie es dann noch drehen können im Rückspiel. Aber ich war ja selbst im Stadion, im Metropolitano, was die Fans für Radau gemacht haben, was für eine Euphorie im Stadion war, das Ambiente, der Lärm, das Anfeuern, die Stimmung war wirklich grandios. Du hast gemerkt, der Funke springt so ein bisschen auf die Mannschaft über. Und wenn jetzt Dortmund, wie gesagt, im Rückspiel im Metropolitano spielen würden, würde ich auch wieder sagen, klarer Vorteil Atleti aufgrund des Rückspiels. Aber so ist es eben andersrum. Heißt für Dortmund, gutes Auswärtsresultat, sind wir wieder beim Unentschieden, wäre kein schlechtes Ergebnis. Und dann geht da einiges für den BVB.
Ja, vor allen Dingen, weil du eben jetzt auch vielleicht bei Atletico eben, natürlich spielen sie zu Hause, natürlich sind sie da stark, natürlich wird es eine gute Atmosphäre sein, aber du hast natürlich nicht ganz die Dringlichkeit wie bei einem Rückspiel, ne? Also nicht jeder Fan geht da mit dem Bewusstsein rein, heute muss es unbedingt klappen, weil es ist eben nur das Hinspiel, du weißt nicht genau, was dich erwartet, das ist was eine andere Ausgangssituation, als du gehst rein und sagst, wir müssen heute einen Rückstand drehen. Deswegen, ich bin schon gespannt. Atletico ist, du hast gesagt, Wundertüte. Man muss ja auch sagen, wenn man sich das anguckt, na, mit 8 Niederlagen schon in der Liga, in den Top 6 bei Spanien, gibt es sonst keine Mannschaft, die so oft verloren hat. Was die Gegentore angeht, sind sie, auch wenn du auf diese Top-Mannschaften guckst, nur Girona ein Tor mehr kassiert, ansonsten Real deutlich weniger Tore kassiert, Barca ein Tor weniger, Athletic Bilbao deutlich weniger Tore kassiert, Real Sociedad deutlich weniger, sogar Valencia auf 7. Also man sieht da schon, Das ist jetzt nicht Prime Atletico, über das wir reden, die irgendwie vor allen Dingen mit einem absolut ergrindeten 1-0 jedes Spiel gewinnen können, sondern da gibt's immer mal Rückschläge. Es gab auch schon ein paar wilde Ergebnisse in dieser Saison aus Atletico-Sicht, die man vielleicht bei Simeone-Fußball, wenn man es nicht so laufend verfolgt, auch nicht immer im Kopf hat direkt, wenn man denkt, wie könnten diese Spiele solcher oder dieser Mannschaft ausgehen. Es ist nicht das klassische 1-0 Atletico, trotzdem ist es ein Simeone Atletico, das widerstandsfähig ist, das richtig eklig sein kann, das auch weiter die Spielertypen hat, die dir richtig auf den Sack gehen können in Entscheidungsspielen und das natürlich auch vor nichts wirklich zurückschauen wird, um ein Spiel auf die Seite zu bekommen, Rhythmus zu brechen, wenn nötig. Also all das können sie weiter und wenn sie gerade sicherlich zu Hause in der Champions League zeigen. Trotzdem, ja, ist es am Ende, glaube ich, wie wir gesagt haben, es könnte sich in den Heimspielen entscheiden. Und Dortmund gefällt mir halt im Moment gar nicht so schlecht. Ich finde, die treten mit einem gewissen Selbstbewusstsein auf, haben auch gute Defensivleistung größtenteils gezeigt, auch gegen Bayern in München gezeigt, dass sie da natürlich mit einem Mats Hummels, der generell in der Champions League eigentlich jedes Spiel herausragend war, gute Leistung abliefern kann. Und natürlich mit ein bisschen deutscher Brille, aber mein Gefühl ist schon, dass Dortmund hier an einem guten Tag wirklich das Unentschieden holen könnte, was eine herausragende Ausgangslage wäre für das Rückspiel.
An einem guten Tag, ja, bin ich bei dir, ganz ehrlich. Aber man weiß halt so richtig verlässlich nicht, ob der BVB einen guten Tag haben wird. So ehrlich muss man ja sein. Ne?
Ja, ich meine, wenn du auf die Champions League guckst und jetzt auch auf die letzte Entwicklung, ist die Chance nicht schlecht, dass sie einen guten Tag haben. Sag ich mal so.
Die Chance ist Champions nicht League schlecht.
Hatten sie noch keinen schlechten.
Die Chance ist nicht naja, in Paris am ersten Spieltag war ja, vieles sehr, sehr schlecht. Aber ist ein bisschen her, ne? Der erste Spieler in der Champions League. Ja, die Chance ist generell nicht schlecht, das stimmt. Aber ich hätte zum Beispiel, du weißt es ja, wir haben es am Donnerstag, letzten Donnerstag besprochen, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er nach einem 2-0-Sieg bei Bayern das so Kräfte freisetzen muss und Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen geben muss, dass sie dann direkt zu Hause gegen Stuttgart verlieren. Unentschieden okay, weil Stuttgart ein grandioses Fußballteam ist, aber zu Hause im Signal Iduna Park direkt gegen nach dem Bayern-Sieg gegen Stuttgart verlieren, hätte ich nicht gedacht. Genau das haben sie gemacht. Umstände sei mal dahingestellt, das ist ja nicht naja, so, dass
die sind
das
ja schon wichtig in der Bewertung. Also wenn du 2,4 XG hast und 1-0 verlierst, dann hast du kein richtig schlechtes Spiel gemacht. Also.
Habe ich ja nicht gesagt, aber es war ja jetzt auch kein Abseitstor oder ein Handelfmeter in der 90. den du kassiert hast, sondern ein ganz normales Gegentor, wurdest du halt mal wieder ausgespielt und vorne hast du halt keinen gemacht. So. Spielt halt auch eine Rolle. Deswegen sage ich ja, so wirklich verlässlich weiß man eben nicht, welchen BVB man da bekommt. Und du hast ja Atleticos ja, Schwäche oder generelle Anfälligkeit ja angesprochen. Die kommt aber, wie von mir angesprochen, in aller Regel eher in der Fremde, nicht aber zu Hause. In der Fremde sind sie richtig schwach unterwegs in der Saison, finde ich. Also das kann man auch so aussprechen. 7 Niederlagen in 15 Gastspielen, darüber werden wir vor dem Rückspiel eben sprechen. Kann man ja nochmal dann ansprechen. Aber zu Hause gab es in der Saison in La Liga erst eine Niederlage. Das war gegen Barca vor der Länderspielpause. Und im Pokal eine Heimniederlage. Da hatten sie aber irgendwie 3 englische Wochen am Stück und dann gingen ihnen einfach Saft und Kraft aus gegen Bilbao, die jetzt auch nicht schlecht sind, ne? Der aktuelle oder der frisch gebackene Copa del Rey-Sieger. Also schon 2 sehr, sehr gute Mannschaften. Ansonsten 15 Heimspiele, 13 Heimsiege. Zu Hause haben sie eine Wucht. Deswegen sage ich ja, ich kann mir 2-mal einen Heimsieg vorstellen. Und dann ist die Frage, wer holt den höheren oder gleicht sich's aus? Und es dauert im Rückspiel dann ein bisschen länger, weil wir in die Verlängerung müssen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also 2-1 oder 1-0, um das Atletico-Ergebnis, das viele auf dem Schirm haben, auszusprechen. 1-0 Atleti im Hinspiel, 1-0, 2-1 Dortmund im Rückspiel. Dann gehen wir in die Verlängerung. Kann ich mir beides gut vorstellen.
1-1 im Hinspiel, 2-1 Dortmund im Rückspiel. Deutscher Halbfinalteilnehmer.
Gut, nennen wir die Quoten dazu, weil die schon spannend sind. Ich glaube nämlich, die sind jetzt durch Dortmunds Heimniederlage gegen Stuttgart stark gesunken. Ich habe leider nicht vor dem Samstag nachgeschaut, hätte das gerne getan im Retrospekt. Atleti hat aktuell eine 1,80er Quote. Ich habe es ja angesprochen, für mich ein absolutes 50-50 Matchup. Ich hätte nicht gedacht, dass die Quote 1,80 beträgt auf Atleti. Ich habe gesagt, 2er Quote Atleti. Und dann natürlich, du bist zu Hause ja oftmals favorisiert gegen Dortmund erst recht, ne? No offense. Aber ich hätte schon gedacht, dass ich hier 2er Quoten auf Atletico vorfinde. Aber ich glaube, die Niederlage gegen Stuttgart, die hat hier nochmal die Quoten ein bisschen gedrückt. Und natürlich auch die Tippgemeinde, die dann vielleicht jetzt vermehrt auf Atletico tippt. Und dann sinken die Quoten natürlich auch. Aber ja, 1,80, bisschen niedrig, oder?
Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde den Unentschieden-Tipp dadurch natürlich auch recht hoch dotiert. Dortmund-Tipp sehr hoch auch. Quotentechnisch eher ansprechend, weil sie schon dichter beieinander liegen als die Quoten. Das sagen das, glaube ich, schon. Lass uns mal trotzdem weitergehen zum nächsten Spiel, bevor wir uns hier komplett aufhalten. Denn wir sprechen noch über das Spiel, wo dann quasi ausgespielt wird, wer gegen den BVB im Halbfinale spielt. PSG oder Barcelona, der FC Barcelona. Heimspiel in Paris, damit geht es los. Heißt auch Barça das kleine Privileg, dass sie im Rückspiel zu Hause spielen dürfen zumindest. Aber es ist ein Aufeinandertreffen. Ja, das fällt mir vielleicht sogar am schwersten mit zu tippen, weil beide Mannschaften so ein bisschen ihre Ausreißer drin hatten. Barça durchwachsene Saison gehabt, aber jetzt ja richtig gut auf Kurs wieder, muss man sagen. Gerade in der Liga stimmen die Ergebnisse. Man konnte dann mittlerweile zumindest auch wieder den zweiten Platz sich sichern. Xavis Rücktritt zwischendurch, da gab es ja ein paar richtig wilde Ergebnisse. Ist jetzt ein paar Monate her, aber da war es eine sehr, wirkte die Mannschaft deutlich verunsicherter als jetzt. Das muss man sagen. Auf der anderen Seite ist du PSG, die ich immer schwer einzuschätzen finde, weil sie natürlich enorme individuelle Qualität mitbringen, weil sie in der Liga natürlich auch immer gute Spiele und Zahlen liefern können. Aber in der Champions League hat diese Mannschaft natürlich traditionell ihre Aussetzer gehabt. Das muss man auch sagen. Und ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Mensch, ich kann nicht hundertprozentig hervorsagen, sehen wir ein richtig diszipliniertes, gut aufgelegtes PSG, dann hat es die Klasse, jeden zu schlagen, auch Barca. Oder halt sehen wir ein PSG, was vielleicht die Aussetzer drin hat, ne?
Ja, ich möchte mit einer Quizfrage mal starten in unserer Besprechung dieses Spiels, Julius. Wenn ich
B.
gespannt bin, ob du das, was B, nicht? Es gibt kein A und
Ach
B,
so.
du musst was nennen. Ich bin gespannt, ob du das halbwegs auf dem Zettel hast, ob du so eine Champions League Koryphäe bist, wie ich es mir eigentlich erhoffe und erwarte. PSG gegen Barcelona ist das Matchup, das am dritthäufigsten in der K.O.-Runde der Champions League ausgetragen wurde. Ja? Zum sechsten Mal gibt es diese Paarung. Nur K.O.-Runde wohlgemerkt. Welche Paarungen wurden häufiger ausgetragen?
Naja, also es muss eigentlich ja schon fast irgendwas mit Real Madrid sein. Ist das korrekt?
Vielleicht bist du
Ja, da höre ich doch
auf
raus,
dem
das ist
richtigen
nicht die
Weg.
schlechteste Idee. Also der Real Madrid-Beteiligung würde mich nicht wundern, weil die ja traditionell in diesem Wettbewerb recht lange dabei sind, sagen wir es so.
Richtig.
Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie oft gab es Real Madrid gegen Bayern? Gab es das oft?
Du darfst nicht fragen, du
Real
musst dich.
Madrid gegen Bayern, sagen.
Es ist korrekt. Neunmal gab es Real Madrid gegen Bayern die häufigste Paarung. Und was ist die zweithäufigste?
Ja, das fällt
Tipp?
mir deutlich schwerer. Ja.
Nee, Tipp. Real Madrid ist auch dabei.
Ja, das hätte ich auch fast gedacht. Die Frage ist nun wirklich, also, wer über so lange Zeit so konstant irgendwie dann auch mit. Ist es. Ja. Real
Die
Madrid
Mannschaft ist
gegen.
nicht mehr in der Champions League vertreten in der Saison.
Ist Real Madrid gegen Inter oder sowas?
Nee, Real Madrid gegen Juventus.
Ah,
Italien war
okay.
immerhin richtig. Jetzt hat man Juventus aktuell nicht mehr so auf dem
Ja.
Zettel bezüglich Champions League,
Ich
deswegen.
finde, dass ich hier völlig überrascht direkt das Topspiel vorhergesagt hat, unterstreicht schon ein
Ja,
bisschen.
das.
Bisschen Ball-Knowledge, come on.
Ja,
Hey,
so schwer war das nicht,
okay,
aber
nein,
okay.
jeder Hörer ist jetzt mal ehrlich zu sich und fragt sich, wäre er direkt drauf gekommen und dann denkt er, nee, und krass von Julius.
Na
So.
gut. Also, kleiner Quiz zum Einstieg. Ja, ist, wie gesagt, ein Klassiker der Champions League, PSG gegen Barca. Ist auch sehr, sehr spannend bisher ausgegangen, nämlich komplett ausgeglichen. 12 Mal gab es dieses Spiel, also 12 Spiele gab es insgesamt. Und der Head-to-Head-Rekord, 4 Siege Barca, 4 Siege PSG, 4 Unentschieden. Allein deswegen, du
Aber
hast es auch schon gesagt,
eine Remontada, ne?
aber
Also.
eine, genau, ein riesiges Comeback, ein besonderes und berühmtes. Aber ja, dieses Matchup ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich bin da auch wieder eigentlich der gleichen Meinung wie bei Atleti BVB. Für mich ein 50-50-Spiel. Und jetzt spricht die Hoffnung ein bisschen aus mir. Hoffentlich mit dem Joker-Rückspiel, wie bei Dortmund auch. Mit dem Vorteil Barcelona also, die erst in Paris ran müssen und dann in Barcelona das Rückspiel haben. Und vielleicht bei so engen Spielen, da wiederhole ich mich gern, ist das vielleicht so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Darauf hoffe ich jetzt natürlich mit meiner, ja, ehrlicherweise leichten blau-roten Brille. Also das Blau-Rot von Barca, nicht das Blau-Rot von PSG.
Ja, kann ich nachvollziehen. die Quoten liegen auch nahe, dass hier PSG der Favorit ist zu Hause. Ich kann es auch irgendwie verstehen, weil ich sehe sie wirklich sehr dicht beieinander über beide Spiele hinweg. Und ich glaube schon, dass PSG auch das Heimspiel gewinnen könnte an einem guten Tag. Sie haben einfach auch Kylian Mbappé, ne? Was soll man sagen? Also das ist ein Spieler, der jedes Spiel entscheiden kann und der das Absolut. Tempo mitbringt. Und auch wenn Barca im Moment wieder stärker unterwegs ist, es gab ja auch Phasen in der Saison, wo die Abwehrleistung weit entfernt war von der im letzten Jahr. Da war das ja ein großer Trumpf gerade in der Liga, dieses Jahr nicht immer. Und es gibt im Schnitt Zweierquoten auf die Heimmannschaft fast, 1,97er im Schnitt. Also das ist auch bei weitem keine schlechte Quote auf eine Mannschaft mit einem Heimvorteil in einem sehr engen Spiel. Auf der anderen Seite hast du 3,70er-Quoten auf Barca, 3,80er aufs Unentschieden. Heißt, man kann sich auch denken, dass wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, weißt du was, das ist PSG, die werden in der Champions League nie alles rausholen, was man sich wünscht. Und wir haben hier irgendwie 1,80er, 1,90er-Quoten auf eine doppelte Chance auf Barca. Das ist natürlich auch nicht uninteressant für Leute, die dieses Gefühl haben. Das sei auf jeden Fall mal gesagt. Ich tendiere ein bisschen mehr Richtung PSG. Wir haben auch mit Luis Enrique, da finde ich, einen Trainer, der mir sehr gut immer noch gefällt, der auch Barca gut kennt, der die Philosophie gut kennt, der auch Xavi auf der Gegenseite gut kennt. Das sind ja alles vielleicht auch Vorteile, die PSG nicht immer hatte, auf der Trainerposition auch nicht immer so spannend besetzt waren wie dieses Jahr. Deswegen, ich tendiere zum nicht deutlichen Heimsieg. Ich tendiere zu einem Heimsieg, der, wie du gesagt hast, Barca die Chance lässt, zu Hause auch zu gewinnen. Und dann eben zu schauen, wer hier wirklich weiterkommt. Aber diese Zweierquote im Schnitt auf PSG zu Hause, umso länger ich da drauf gucke, ist das, glaube ich, meine Wahl.
Ja, kann ich verstehen. Ähnlich wie bei Atletico, bin ich ganz ehrlich, bisschen die Barca-Brille muss ich ja abnehmen bei der Besprechung hier. Sonst wäre es nicht angemessen. Ich kann mir auch bei diesem Matchup zwei Heimsiege vorstellen. Also Heimsieg PSG und im Rückspiel Heimsieg Barca. Und dann wieder die Frage, welcher Heimsieg war höher? Ähnlich wie bei Atletico BVB. Bemerkenswert finde ich aber, dass PSG gar nicht so heimstark ist, wie eigentlich erwartet gedacht in der Liga. Das mal nachgesehen, sie haben von 14 Heimspielen 6 Stück nicht gewonnen, Julius. 5 Unentschieden, 1 Niederlage. Normalerweise, wie man PSG kennt, ja, sie cruisen oft durch die, ja, manchmal auch im 3., 4. Gang nur, ne, durch die Liga und müssten da nicht immer Vollgas geben, man weiß das ja, und haben in der Regel ja trotzdem immer ihre 8 bis 14 Punkte Vorsprung, aber dass sie 6 von 14 Heimspielen nicht gewinnen in der eher, ja, machbaren Liga, finde ich dann trotzdem bemerkenswert. Zu 10 Punkten Vorsprung reicht es natürlich trotzdem. Deswegen ist das immer so eine Sache, ne? Mbappé hast du angesprochen, der hat, glaube ich, im letzten Matchup gegen Barca einen Hattrick geschossen. Der einzige Spieler, der das schaffte gegen den FC Barcelona, zumindest in der K.O.-Runde, in der Gruppenphase weiß ich es nicht. Aber das zeigt schon auf, der Typ ist ja eine Ein-Mann-Waffe, eine Ein-Mann-Armee und kann Barca da, selbst wenn PSG nicht so toll drauf ist, enorm Probleme bereiten, weil er einfach ja so, so stark ist. Und PSG muss ja gar nicht überragen, wenn du Mbappé hast, reichen ein paar Geistesblitze ja auch aus. Und vor allem wurde Mbappé ja zuletzt immer wieder geschont, weil nämlich ausgewechselt nach 60 Minuten, was ihm nicht so schmeckte, ja. Was die Medien dann immer gerne in den Fokus nahmen und darüber berichteten. Aber wie gesagt, man kann sich es eben erlauben, in der Liga auch mal zu schonen. Das wird jetzt gegen Barca eher nicht passieren, dass er da irgendwie früh ausgewechselt wird, glaube ich.
Ja, und da dürfte er sicherlich auch die Motivation haben, sich nochmal, ja, er ist ein Spieler einer Größe, der eben auch Momente schaffen will, ne? Also der das auch kann. Deswegen wird er in diesem Spiel sicherlich nochmal abrufen. Und ja, wenn er in der Liga unzufrieden ist. Mittlerweile wissen sie alle, er wird auch gehen. Wahrscheinlich tut es ihm auch weniger weh.
Was? Ja, er kann übrigens Barca ja ab nächster Saison, wird er ja eh terrorisieren, denn man munkelt ja, er wird in die spanische Hauptstadt wechseln. Ich hoffe, dass er in dieser Saison, also in diesem Matchup, Barca noch nicht terrorisiert. Aber auszuschließen ist er natürlich nicht. Also ein Mbappé-Tor, um jetzt mal konkret ein bisschen Richtung Tipps zu geben, habe ich schon leider sehr auf dem Zettel, dass er da trifft.
Und das kann es eben dann entscheiden, ne? Deswegen auch mein Tipp so.
Ja, und ansonsten, ich kann mir auch das Unentschieden von Barca vorstellen, bin ich da ganz ehrlich. Ich will jetzt Barca gar nicht, oder wir wollen ja gar nicht Barca gar nicht schlecht reden. Naja gut, du vielleicht schon aus alter Gehässigkeit, aber ich nicht. Denn man sollte, finde ich, schon feststellen, dass die letzte Niederlage im Januar es gab. Seitdem wurde nicht mehr verloren. Dass Barca also sehr, sehr gut drauf ist in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, das sind 11 oder 12 Spiele ohne Niederlage, wenn ich das hier richtig überblicke. Dabei waren natürlich auch ein paar größere Siege dabei. Also gegen Napoli, ne, das Rückspiel 3:1, da war ich ja auch im Stadion, war mal wieder ein Spiel, das Barca auch als Institution, als Verein gebraucht hat, dass du sagst, endlich mal wieder Champions League K.O.-Rundenspiel gewonnen und dann auch, wie ich fand, überzeugend und verdient. Dann haben sie bei Atletico Madrid 3 Tage später 3:0 gewonnen. Atletico die erste Liga-Niederlage beigebracht. Also da waren schon auch, ja, zwei Spiele dabei, wo du sagst, das gibt Barca nochmal Auftrieb, das gibt ihnen Selbstbewusstsein. Die Abwehr haben sie definitiv stabilisiert. Ich glaube, in den letzten 6 Spielen 5x0 gespielt. Das war auch nicht immer in der Saison der Fall. Also Barca ist verbessert, das Unentschieden ist drin, Julius. So.
Ja, ich will dir die Illusion nicht nehmen, aber ich tippe auf den PSG-Sieg. Sag, wenn Barca so lange nicht mehr verloren hat, wird auch Zeit ein bisschen, ne? Also.
Dann tipp doch auf beide Treffen und dann vielleicht schießen Mbappé eins mehr. Aber vielleicht ist das
Ich
1:1 dann auch
nehme einfach die
abgedeckt.
Zweierquote auf PSG, die reicht mir auch. Da müssen wir nicht weiter rumspielen. Wir haben jetzt alle 4 Champions League-Spiele besprochen, logischerweise. Habt ihr gemerkt, wir haben uns auch heute mal ein bisschen mehr Zeit genommen, was wir, glaube ich, eigentlich auch immer angenehm finden, wenn wir uns ein bisschen länger austauschen können. Aber es bedeutet natürlich auch, wir werden jetzt nicht alle Europa League und Conference League Spiele noch reinbringen können, die diese Woche anstehen. Wir sprechen jetzt noch gleich über Leverkusen, aber alles andere, was in den europäischen Wettbewerben abgeht unter der Woche, das findet ihr natürlich auf wettbasis.com. Sei ich da ans Herz gelegt, da findet ihr Prognosen, da findet ihr Vorschauen, findet ihr Quotenvergleiche, Expertenmeinung, all das auf wettbasis.com. Also für die komplette europäische Woche schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir schauen noch nach Leverkusen. War ich auch letztens im Stadion. Diesem wahnsinnig stimmungsvollen Stadion. So ein bisschen wirkt wie eine Eishockey-Arena, wenn man da sitzt. Aber sie sind trotzdem gut drauf. Und West Ham kommt. Die sind aber auch nicht schlecht drauf. Und wir sind ja weiter auf der Suche nach der ersten Niederlage von Leverkusen und wann die endlich mal kommt.
Darf ich kurz ein bisschen was Spöttisches loswerden? Während es mich in die weite Welt zog nach Madrid und Barcelona zu Champions League Abenden, bist du in die Vorstadt nach Leverkusen gegangen, also in die Kölner Vorstadt. Darf man das so sagen oder sind jetzt die Leverkusener alle sauer auf mich? Du als Kölner musst das ja einschätzen wissen.
Für mich ist es super. Es sind irgendwie 5 Kilometer. Also ich fahre Straßenbahn dahin, obwohl ich in Köln wohne. Und es sieht auch ein bisschen aus wie ein Vorort. Aber das muss jeder selber wissen. Ich sag mal so, ne, natürlich würde ich auch gern mal zu Atletico dann ein Stadion oder so, aber solange die Straßenbahn dahin nicht fährt, ist halt schwer.
Nächstes Jahr ändert sich das ja. Ne? Leverkusen wird dann Champions League spielen und dann kommen zumindest die ganz, ganz großen Namen nach Leverkusen. Jetzt ist es ein, naja, mittelgroßer Name, ne? In West Ham. Immerhin, was sind sie, amtierender Europa Conference League-Sieger, wenn ich mich
Das ist
nicht täusche.
korrekt, ja.
Also auch ein, ja, nochmal, ein mittelgroßer, ein historischer Name, aber eben nicht dieser Champions League Großname. Heißt ja nicht, dass man West Ham unterschätzen sollte, um jetzt den Bogen ein bisschen endlich zu diesem Spiel zu spannen. Leverkusen Favorit für mich grundsätzlich, also im Heimspiel ja eh, weil Heimspiel und weil Leverkusen brutal stark, in dem Matchup auch, aber ehrlich gesagt nur minimal. Nur minimal. Heißt, scheidet Leverkusen hier aus im Viertelfinale, wäre das der Trippeltraum natürlich zerstört. Ich wäre aber nicht völlig überrascht, denn Thema Rückspiel wieder in London, das wird nicht leicht. Also bitte vorlegen, liebes Bayern 04
Ja,
Leverkusen.
also da sind sie schon gefragt, das stimmt. Ich glaube aber, dass sie das schon können auch. Spätestens, eigentlich ja seit Wochen, aber lass uns jetzt sagen, spätestens seit diesem Wochenende, ist es ja eigentlich so, dass Bayer sich auch auf diesen Wettbewerb konzentrieren kann. Du brauchst jetzt in der Liga noch exakt 3 Punkte für die Meisterschaft, spielst gegen schwaches Werder am Wochenende. Da kannst du eigentlich schon alles klar machen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwas noch groß Aufmerksamkeit verlangt, ein Pokalfinale, das noch ein bisschen hin. Und jetzt erstmal Euroleague eigentlich Prio 1 aus Leverkusen Sicht. Sie bekommen tatsächlich auch ihre Spieler zurück. Ein Boniface die ersten Schritte wieder auf den Platz gemacht. Da hast du jetzt viel mehr Auswahl wieder mit einem Schick und einem Borja Iglesias, der ja am Wochenende auch gestartet ist. Also du hast einen Wirtz in Topform. Vor allen Dingen hast du halt ein West Ham, das sicherlich ja, so ein bisschen um Platz 6 in der Liga mitkämpft in England. Aber mir irgendwie nicht ganz so gut gefällt, was diese Tugenden angeht, die sie unter Moyes immer ganz gut gemacht haben. Sie stehen zwar auf Platz 7, aber haben -4 als Tordifferenz, weil sie schon 56 Gegentore kassiert haben in dieser Saison. Und das ist einfach eine ziemlich schwache Zahl, ne? Also wenn du da drüber guckst, dann sind da die Mannschaften weit entfernt davon, so viel Gegentore kassiert zu haben, wie West Ham sogar erst Ja, ganz unten in der Tabelle auf Platz 16 findest du mit Brentford eine Mannschaft, die so viel Tore oder mehr kassiert hat. Also da ist West Ham echt schwach unterwegs, was die Defensive angeht. Da fehlt ihnen sicherlich auch die Stabilität, die ihnen letztes Jahr ein Rice gegeben hat, der sie jetzt Arsenal gibt. Und das dürfte einer Mannschaft wie Leverkusen, die mit so einem Selbstbewusstsein spielt und mit so einer individuellen Klasse, gerade zu Hause auch entgegenkommen. Ich glaube nicht, dass sich da wahnsinnig etwas entwickelt zu Hause. Es kann natürlich sein, dass es ein super schweres Auswärtsspiel geben wird, aber wenn du alles richtig machst, kannst du da mit einem ordentlichen Vorsprung eben reingehen. Ich tippe hier tatsächlich auch, dass man das tun wird, und das muss nicht unbedingt ein 4-5-0 sein, whatsoever, aber der Handicap-Tipp, also ein 2-0, 3-1 ist für mich auch hier nicht weit hergeholt.
Ja, die Quoten übrigens auch wieder bemerkenswert. Ne? Leverkusen hat sich rumgesprochen, glaube ich, dass Leverkusen keine allzu schlechte Saison spielt. 1,40er, 1,50er Quote auf Bayer. Ist schon eine sehr, sehr niedrige. Ist die niedrigste am heutigen Tag, die wir hier im Podcast besprechen, von allen 5 Spielen, die wir so haben. Liegt natürlich auch, ja, du hast es angesprochen, an einigen Sachen, die bei West Ham jetzt nicht optimal laufen. Mal kurz auf die Auswärtstabelle geblickt in England nochmal. Haben sie auch schon 7-mal verloren in der Fremde und 33 Gegentore in 16 Spielen bekommen. Heißt, 2er Gegentore-Schnitt in Auswärtsspielen. Da ist West Ham zu knacken. Ne? Da Leverkusen ist der Favorit. Die müssen das Heimspiel gewinnen. In London wird es unbequem werden. Du erinnerst dich, Freiburg wurde aus dem Stadion geschossen. Wie ging es aus? 5-0, glaube ich, am Ende. Ne? Richtig eine Abreibung bekommen, Freiburg. Deswegen, da kann West Ham, finde ich, schon eine Wucht entwickeln. Heißt aus Leverkusen Sicht, bitte Hinspiel gewinnen und optimalerweise vielleicht auch mit Handicap. Dass man sagt, so ein 2-0 Leverkusen wäre, glaube ich, oder ein 3-1, vielleicht 3-0, aber ich will gar nicht so hochgreifen. Wäre ein sehr, sehr gutes Resultat, das vielleicht eher nichts anbrennt, denn im Rückspiel kann es unbequem werden. Ich sag, Leverkusen gewinnt das Heimspiel auch, weil ja der Flow ja da ist bei Bayer. Immer überzeugt haben sie zuletzt nicht. Gab ja einige Spiele, wir besprechen sie immer am Donnerstag vor der Bundesliga oder in der Bundesliga-Besprechung. Gab einige Spiele, wo sie auch ein bisschen Glück in der Nachspielzeit brauchten. Und dieses Glück hast du eigentlich nicht immer, auch wenn sie es bisher immer hatten in der Champions League, in der Bundesliga, sorry. Aber irgendwann, ja, solltest du auch mal vor der 90. treffen und in Führung gehen, glaube ich, damit es nicht ganz so prickelnd wird. Aber ja, ich traue Ihnen das diesmal zu, weil ich glaube, so euphorisiert werden Sie sein. West Ham wird wieder tief stehen und mauern und irgendwie hoffen, dass es 0-0 endet. Wir haben ja schon in Freiburg kaum was gemacht, ne? Und jetzt ist aber Bayer Leverkusen ein bisschen eine andere Nummer als Freiburg. Also ich sehe hier auch den Heimsieg und fände übrigens einen spannenden Tipp zu sagen, Leverkusen gewinnt ohne Gegentor. Hauptsächlich deswegen, weil ich West Ham sehr defensiv einfach erwarte. Und da gibt es natürlich dann Nadelstiche über Bowen und Antonio und wie sie alle heißen, aber vielleicht fällt ja kein Türchen für die Londoner.
Ja, und das würde die Tür zum Handicap-Tipp natürlich auch noch weiter öffnen. Und generell, ich meine, im Halbfinale kann es gegen die AC Mailand gehen oder eben gegen die AS Roma. Gerade Mailand, starker Vertreter im Finale, könnte dann wahrscheinlich Liverpool warten, wenn alles läuft, wie man es erwartet, was Favoriten angeht. Guckt gerne auf wettbasis.com vorbei, wie die Euroleague da genau aussieht. Aber da sind noch Mannschaften am Start, die, glaube ich, größere Stolpersteine sein werden.
Ja, leg dich mal jetzt fest, gewinnt Bayer Leverkusen das Triple, das Kleine?
Nein.
Nein.
Also es ist für mich...
An welchem Pokal scheitert es denn?
Also es muss eigentlich an der Euroleague scheitern, weil das wäre tatsächlich das allerletzte Spiel von Jürgen Klopp, wenn alles kommt, wie erwartet. Und dann ist es ein europäisches Finale in einer Mannschaft, die ein Selbstbewusstsein hat, die eben schon europäische Finals gewonnen hat, die diese Klopp-Emotion hat gegen Leverkusen, die natürlich trotzdem auf neutralem Grund dann auch gegen diese Liverpool-Supporter in dieser Situation wahrscheinlich nicht viele Karten bekommen werden oder auch wollen. Lass uns ehrlich, im Vergleich sieht es da anders aus. Und ich glaube, wenn es das, selbst wenn Leverkusen ungeschlagen ist und du hast das allerletzte Spiel gegen Liverpool in dieser Situation, dann ist Liverpool für mich der Favorit. So.
Also da gucken wir schon 2 Schrittchen weiter.
Ja, aber deswegen sage ich, also wenn wir so gucken,
also ich merke schon,
so wie Kaiserslautern im Pokal aufgetreten ist, so wie Leverkusen im Vorbeigehen das Halbfinale gewonnen hat, sind sie für mich gesicherter Pokalsieger. Da wird's nicht scheitern. Und die Liga ist auch schon gewonnen. Aber wenn du nach dem Triple fragst, dann sag ich, ja, es gibt diesen einen Stolperstein. Natürlich kann der schon im Halbfinale Milan sein.
Aber West Ham ist er nicht.
Aber West Ham ist er nicht.
Na gut, haben wir uns auch festgelegt. Ich gehe da übrigens auch mit. Nachdem ich jetzt gehört habe, wer da so im Halbfinale und Finale wartet, da muss doch mal eine Niederlage für Bayer bei rumkommen. Ich bin guter Dinge, dass sie übrigens, dass du dich ja dagegen ausgesprochen, dass sie invincible in der Bundesliga bleiben. Aber das besprechen wir eher detailliert am nächsten Donnerstag in 3 Tagen.
Aber wer den Tipp jetzt schon will, 30. Spieltag, Bayer Meister, noch angesoffen in Dortmund. Dortmund braucht die Punkte. Da war es das mit Invincible.
Na gut. Haben wir hier auch schon mal einen kleinen Spoiler bekommen. Besprechen wir dann, wie gesagt, Donnerstag. Entweder diesen oder dann den nächsten. In dem Sinne freuen wir uns auf die knackigen Champions-League-Spiele. Ich bin da wirklich sehr, sehr euphorisiert und auch nervös. Also auch aus deutscher Beteiligung, auch aus Barca-Beteiligung. Sehr, sehr schöne Spiele. Freue ich mich drauf. Und dann bis Donnerstag, Julius. Ne? Bundesliga-Besprechen.
Ja, bis Donnerstag, Alex. Und bis Donnerstag, liebe Hörer. Ciao.